Ach so, sehr perfekt, super. Ja, und damit sind wir wieder live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kryptonerds Uncut, eurer wöchentlichen Show rund ums Thema Krypto mit Sascha Röhr und Erik Heinemann. Herzlich willkommen, lieber Sascha.
Hi, Erik.
Gute Woche gehabt bisher?
Anstrengend, so wie immer.
Ja, irgendwie hört man nur, dass du anstrengende Wochen hast, aber... Ja,
ich habe so schön wie du, aber...
Wenn wir so behind the scenes sprechen, ja, dann sehe ich da immer nur La Dolce Vita, Sascha ist entspannt. Also irgendwie ist da eine leichte Diskrepanz zwischen Außenwahrnehmung und Innenwahrheit, ja.
Muss immer bitte busy wirken in der Öffentlichkeit.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und wir haben heute, wie letzte Woche schon angekündigt, noch jemanden mit dabei. Und jetzt, damit die Verwirrung perfekt ist, haben wir uns jemanden geholt, der auch noch Sascha heißt. Und in dem Fall ist es der Sascha Krumbach von Green Mining DAO. Hallo Sascha. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Erik. Hallo Erik. Hallo Sascha. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja. Hallo Sascha.
Sehr, sehr gerne.
Cooler Name.
Ja. Genau. So, fertig mit der Beweihräucherung. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Also, grundsätzlich erstmal, wie immer an der Stelle, erstmal vielen Dank an unseren Partner Bison, die das Ganze hier unterstützen von der Gruppe Börse Stuttgart. Liebe Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank für euren Support hier. Und jetzt gehen wir direkt rein und sprechen einmal über das Thema, was uns die letzten Wochen immer schon ein Stück weit interessiert hat. Denn das ganze Thema Bitcoin-Mining höre ich immer wieder in unserer Community, aber kriege dazu auch immer wieder Fragen. Viele fragen sich tatsächlich auch, wie kann man damit starten? Macht es überhaupt noch Sinn? Und deswegen habe ich mir gedacht, da lade ich mal einen absoluten Experten ein. Und der Sascha, stell dich vielleicht gerne noch mal ein bisschen vor. Was macht ihr bei Green Mining DAO? Wie lange bist du schon im Umfeld unterwegs? Dass für diejenigen, die dich noch nicht kennen, noch mal ein kurzes Intro dabei ist.
Klar, sehr gerne. Super. Dankeschön nochmal. Also mein Name ist Sascha Grumbach. Ich sitze in der Schweiz, bin aber gebürtig aus dem Umfeld von Berlin und bin seit 2012 in Bitcoin investiert und aktiv in dem Bereich unterwegs. Habe parallel zu meinen Aktivitäten als Unternehmer damals auch schon ein bisschen mit Bitcoin und Krypto-Investments gespielt, so vor allem zwischen 14 und 16, 17 und habe da vor allem auch in einige erste Cloud-Mining und Hosted-Mining und Krypto-ICOs, die Bitcoin-Mining machen wollten, investiert. Mich da leider ein bisschen verbrannt und auf Basis dessen auch 2021 mit der Green-Mining-Konzeption begonnen und seit 2022 sind wir live. Was machen wir? Wir machen letztendlich all das, was vorher Cloud Mining und Hosted Mining nicht richtig gemacht hat, richtig. Wir sind ein Bitcoin Mining Anbieter, sind aber nirgendwo ein Zwischenhändler, sondern wir kaufen Grundstücke, bauen Rechenzentren, kaufen die Hardware und produzieren Bitcoin. Und da, um das Ganze sozusagen auch noch stabiler zu gestalten, weil Bitcoin nun mal sehr volatil ist, nutzen wir die Abwärme, um daraus Secondary Revenue Streams zu generieren. Das heißt, wir haben sowohl die Einnahmen von Bitcoin-Produktion als auch die Einnahmen von Trockenfrüchten und anderen Produkten, die wir trocknen und können dadurch letztendlich für unsere Investoren sehr gute Renditen erwirtschaften und ziehen immer so auf 10-20% jährlichen Payout für unsere Gesellschafter ab und machen das auch relativ stabil. Und das kommt eben durch sehr günstige Strompreise und die Zweitnutzung von der Abwärme. Und genau, das Ganze haben wir in Finanzprodukte gepackt. Wir sind in Deutschland mit einem von der BaFin freigegebenen Wertpapierinformationsblatt unterwegs. Das heißt, Deutsche können auch direkt in die Green Mining investieren, in die GM3. Das ist die aktuelle Anlage, die wir in Paraguay bauen. Das ist insgesamt unsere fünfte, aber in der Green Mining die dritte Anlage, die wir selbst gebaut haben. Ich weiß, da sind die Zahlen ein bisschen confusing, aber das hängt damit zusammen, dass wir die ersten zwei außerhalb dieser Gesellschaftsform gemacht haben. Und ich glaube, das Spannende ist einfach, dass wir uns direkt auf dieselbe Ebene wie Kunden stellen. Das heißt, bei uns gibt es keine Aufschläge auf den Energiepreis, es gibt keine Aufschläge auf die Geräte, die wir installieren und wir nehmen keine Service-Fee, sondern letztendlich haben wir Aktien an den Gesellschaften sowie auch unsere Investoren. Und wenn die Gesellschaften, also die Rechenzentren profitabel sind und Dividenden ausschütten oder Payouts machen in Form von Bitcoin, was übrigens jedes Quartal passiert, dann erhalten wir auch einen Teil davon, weil wir 20% Anteile der Gesellschaften behalten und wenn nicht, dann nicht. Und das ist für uns der beste Weg, um das Ganze zu synchronisieren und die Interessen aller Parteien zusammenzubringen. Ja. So.
Jetzt bist du, also danke für das Intro. Für diejenigen, die dazu noch mal ein bisschen mehr hören wollen, wir packen das auch gerne noch mal in die Shownotes. Sascha und Valentine, also ihr zwei als Founder-Duo, wart bei mir auch schon im Podcast. Wir haben letztes Jahr schon dazu gesprochen, wie so eure Story ist und wie ihr dahin gekommen seid. Also für all die, für die das spannend ist, könnt ihr gerne noch mal nachhören. Und jetzt gab es natürlich so ein Stück weit so eine Art Vibe-Shift, zumindest habe ich es so wahrgenommen, dass viele Betreiber von Rechenzentren als auch große Mining-Betreiber jetzt ihre Chance im ganzen KI-Umfeld sehen. Also gerade so das ganze Thema, ich kann da den Screenshare mal anwerfen, gab es viele Artikel rund um das ganze Thema und da war natürlich hier Bitdeer ganz vorne mit dabei. Sascha, du kennst das Umfeld ganz gut. Wie siehst du es vielleicht auch selbst und bewertest auch selbst für euch das ganze Thema, wie geht man mit seiner Rechenpower eigentlich möglichst effizient und wirtschaftlich auch um? Ja, weil das ist ja am Ende die große Frage.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, wir sollten hier vielleicht auf drei relevante Themenblöcke eingehen. Thema Nummer eins ist, warum passiert das Ganze eigentlich? Thema Nummer zwei, welche Konsequenzen hat das sowohl für Bitcoin als auch für die Miner, die sich da jetzt shiften? Und Thema Nummer drei, was bedeutet es eigentlich, wenn man anstatt Bitcoin Mining auf einmal HPC, AI und andere Themen betreiben möchte? Und also Thema Nummer eins, warum passiert das gerade? Wir sehen erstens natürlich einen riesigen Trend in Sachen AI. Jeder nutzt mittlerweile Claude oder OpenAI oder OpenClaw oder was auch immer für eine Kombination. Und die projizierte Rechenleistung, die wir als Menschen auf der ganzen Welt brauchen werden, steigt eigentlich mit jeder Prognose, die wir sehen, über die nächsten Jahre signifikant an. Das heißt, hier sehen natürlich Unternehmen große Profitmargen und Potenziale, vor allem publicly traded companies. Also das heißt, Firmen, die an den vor allem an den amerikanischen Aktienmärkten gehandelt werden, die haben natürlich Kursentwicklungsziele, manche auch von denen Rendite in Form von Dividendenzielen. Und wenn dann so ein neuer Trend kommt, dann stellt man sich natürlich die Frage, lohnt sich mein bestehendes Geschäftsmodell mehr oder lohnt sich ein neues Geschäftsmodell mehr? Und an dieser Stelle ist zu sagen, dass die letzten 12 Monate oder 14 mit in Bitcoin Mining ein sehr schwieriger Markt waren. Wir haben über 35% Difficulty Increase letztes Jahr gesehen und gleichzeitig hat sich der Bitcoin-Preis aber, ich glaube, um minus 1,5 oder 2% über das Jahr entwickelt. Das heißt, wir haben da eine asymmetrische Entwicklung von der Umsatz- und Kostenkurve. Das heißt, mit dem Steigen der Difficulty steigt auch der Bitcoin-Produktionspreis bei gleichbleibenden Kosten wie zum Beispiel Strom, Personal, Miete und Co. Das bedeutet, Miner haben in 2025 eine radikal sinkende Marge gesehen und die ist in den letzten Jahren davor auch schon teilweise gesunken. Mhm. Und vor allem für Unternehmen, die dann vorwiegend in entwickelten Ländern, und dazu würde ich jetzt mal in die USA zählen, die in den letzten Jahren ja sehr viel Hashrate hinzugefügt hat, da sind die Strompreise jetzt nicht unbedingt besonders niedrig, sondern da sprechen wir im Durchschnitt von irgendwie 7 Cent pro Kilowattstunde, Dollar Cent, manchmal sogar höher. Und bei diesen Preisen ist aktuell das Mining Cashflow negativ. Das heißt, die bezahlen mehr jeden Monat, also abhängig natürlich auch von den Geräten, aber der Durchschnitt ist so bei 20, 24 Joule pro Terahash Effizienz. Zum Vergleich, die Top-Tiers, die mit den aktuellen Geräten, die am Markt verfügbar sind, sind so bei 15 Joule pro Terahash. Einige wenige vielleicht ein bisschen darunter mit einzelnen, aber der Durchschnitt der Top-Tier-Miner liegt bei 15 bis 17. Unser ist, by the way, der GM3 aktuell bei 18. Also wir bewegen uns dieses Jahr auf die 16 zu, zählen uns dann auch zu diesen Top-Tiers. Und das bedeutet, die haben letztendlich über die letzten Jahre mit schlechterer Effizienz Margen eingebüßt. Dann kommt da dieser große Trend. Und dann ist natürlich die Frage für die Bitcoin-Miner, können sie da auch springen? Und jetzt ist es so, dass Bitcoin-Miner grundsätzlich, also nicht alle, aber einige oder ja, einige besitzen das Land, besitzen die Verträge, haben ein Rechenzentrum, eine Energieinfrastruktur. Und einen Teil davon kann man eben auf das Thema High-Performance-Computing oder Rechenzentren im Generellen ummünzen. Das ist nicht von heute auf morgen möglich. Dazu muss man auch Geld in die Hand nehmen, muss bestimmte Redundanzen schaffen, muss auch seine Operations verbessern, weil man ja auf einmal dann Uptime-Verpflichtungen von 99,7 bei Tier 1 und 99,99 5 oder 6 oder irgendwas bei Tier 3. Das heißt, je höherwertiger diese Tiers der Rechenzentren für KI auch sind, desto mehr Uptime, Redundanzen in der Infrastruktur, in den Transformern und Co. muss es geben.
Ja, das vergleicht in dem Fall also, ne? Wie über mit meinem Rechenzentrum.
Okay. Richtig. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr danach den Follow-up von dem Schnitt macht, aber wenn ihr das durch irgendwie Opus Clip jagt oder irgendeinen AI, das dann den Podcast nochmal schneidet dann willst du ja nicht, dass dabei irgendwann die Rechenleistung ausfällt und dann sich einfach nur die Berechnung im Kreis dreht. Oder wenn du gerade mit einem Agent arbeitest, der irgendwie automatisiert irgendwelche Mails rausschicken soll und der fällt dann aus, während du über Nacht darauf hoffst, dass er die Aufgaben erledigt, dann ist es natürlich nicht optimal. Und das sind sozusagen die Gründe. Und da gibt es natürlich noch 10.000 andere bessere Gründe, als die mir jetzt spontan eingefallen sind, warum Rechenzentren diese Verfügbarkeiten, diese Uptimes liefern müssen. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Das heißt, wir haben also jetzt eine Problematik, Margen sinken, neues Golden Nugget ist mit Ausblick, weil die AI-Rechenzentren oder die AI-Provider oder Nutzer dieser Rechenzentren letztendlich auch mehr zahlen. Und dann sagen sich Bitcoin-Miner natürlich, die Suppressed Margins sehen und vielleicht auch irgendwelche Kursziele haben, okay, wie kann ich mich jetzt anders aufstellen, um diesen AI-Trend mitzunehmen, weil sie da einfach dann irgendwas zwischen 10 und 15 Dollar Cent pro Kilowattstunde verdienen. Ja. Und dann lohnt sich auch wieder die 7 Dollar Cent Kosten Kategorie.
Ja.
So. Also das ist erstmal der Grund, warum sich sozusagen viele Bitcoin-Miner in diese Richtung bewegen. Sie merken, Margen sind suppressed, da drüben gibt es eine andere Marge und ich habe die Infrastruktur. Ja. Ja, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt für alle, die sich für das Thema Bitcoin-Mining interessieren an der Stelle, immer zu schauen, wenn ich irgendwo rein investiere oder Bitcoin-Mining machen möchte, habe ich im Zweifel eine Alternative zu den Geräten. Und diese Geräte, die Bitcoin-Miner können nur für Bitcoin und für noch ein paar andere Shitcoins genutzt werden, aber hauptsächlich für Bitcoin. Das heißt, ein Miner selbst ist jetzt nicht unbedingt eine gesunde Alternative, wenn der Markt total krachen geht. Mhm. Was aber eine gesunde Alternative ist, wenn man in Assets investiert, die Land, Rechenzentren, Energieverträge besitzen, weil man dann im Zweifel auch pivotieren kann. So. Mhm. Was bedeutet die Pivotierung auch für Bitdeer und Co.? Die bedeutet, sie müssen Infrastrukturänderungen vornehmen. Sie müssen, und die kosten Geld, ja, die sind mit CapEx verbunden.
Ja.
Dann habe ich, und da ist übrigens auch wichtig zu wissen, wenn man so in Bitcoin-Mining aktuelle Preise nimmt, dann kann man irgendwie ein Megawatt-Rechenzentrum abhängig vom Land mit Infrastruktur und Computern zwischen, ich sag mal, 750.000 sehr günstig und 2 Millionen ein bisschen teurer oder relativ oder top-notch ausrüsten, pro Megawatt. Wenn ich das Ganze aber mit KI machen möchte, dann kann ich dort eine Null mindestens dranhängen. Mhm. Und das heißt, wir reden da über viel teurere Geräte und mehr Investitionen in Infrastruktur. Das darf man nicht vergessen. Das bedeutet auch wiederum natürlich, dass die Abschreibungen steigen, die ich auch wieder in Betracht ziehen muss, weil die Chipzyklen bei Minern halt zwischen 3 und 4 Jahre angenommen auch mal davon auszugehen ist, dass die eher auf 2 Jahre zu kalkulieren sind. Und das Geld muss ich vorhalten, um dann wieder zu reinvestieren, um dieselbe Rechenleistung zu haben. Das heißt, die müssen CapEx investieren, um umbauen. Dann müssen sie ihre Operations ändern, weil sie am Ende jetzt auf einmal irgendwie 99,9% Uptime zeigen müssen. Und ich brauche natürlich auch die Verträge mit den Hyperscalern oder anderen Nutzern dieser Rechenzentren. Und da habe ich wiederum das Problem, oder nicht das Problem, sondern die Herausforderung, ist einfach ein anderes Businessmodell. Ich muss auf einmal das machen, was die Kunden von mir wollen. Das muss ich bei Bitcoin Mining nicht unbedingt. Da muss ich einfach nur sicherstellen, dass ich ins Netz rein meine, eine geringe Latenz habe, keine Rejected Shares und so weiter. Und das heißt, das macht man auch nicht von heute auf morgen. Und die Entwicklung und der Bau dieser Rechenzentren dauert letztendlich auch Monate bis Jahre. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Was bedeutet das eigentlich jetzt auch für den Markt und für uns? Ich gehe davon aus, dass wir jetzt Ende 2027, ich glaube, ich habe sogar heute einen Artikel von Core Scientific gesehen, dass die ihren ersten Teil HPC ans Netz gebracht haben. Core Scientific, zur Erinnerung, war der größte Bitcoin-Miner im letzten Zyklus, der dann auch durch Overleveraging Insolvenz anmelden musste und der jetzt eine Pivotierung seines Geschäftsmodells in den letzten 12 Monaten, ich glaube, es war irgendwann 2025, haben die ihre Pivotierung kommuniziert mit dem ersten Vertrag mit einem Hyperscaler. Das war der erste relevante Bitcoin-Miner, der einen Vertrag mit einem Hyperscaler schon hat und hatte.
Für diejenigen, die Hyperscaler nicht kennen, sowas wie AWS, ne? Also von Amazon Web Services, das ist das, wovon du jetzt in dem Fall hier sprichst, richtig?
Genau, letztendlich sowas wie Cloud-Compute-Anbieter, wo fast alle Softwareentwickler mit heute arbeiten. Also man stellt sich ja keinen Server mehr in den Keller, sondern man bucht sich einfach verschiedene Rechenleistungen und Einheiten dazu, ob das Rechenleistung oder Storage ist, das ist eigentlich egal. Und die Hyperscaler sind dann AWS, Google, Apple und Co. Und genau, so das heißt, dadurch, dass wir jetzt wissen, da ist ein Trend, dadurch, dass wir wissen, da gibt es eine Investition, die getätigt werden muss und im Zweifel auch operative Prozesse, die umgebaut werden müssen, kann man davon ausgehen, dass es eben länger dauert. Und ich gehe davon aus, dass es da so eine spannende Entwicklung geben wird, die auch mit dem Halving zusammenhängt. Also diese 35% Hashrate Growth, die wir letztes Jahr gesehen haben, oder Difficulty Increase, die wir letztes Jahr gesehen haben, es war sogar mehr Hashrate, aber 35% Difficulty Increase. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad, mit dem Bitcoin produziert werden kann. Ich denke, dass wir auch dieses Jahr noch einen weiteren Anstieg sehen werden, auch wenn wir jetzt im Bärenmarkt sind. Aber ich glaube, dass noch sich in Bau befindliche Rechenleistung oder Rechenzentren dieses Jahr fertig werden. Neue Maschinen, vor allem auch die neuesten von Bitdeer, ja, die SealMiner und von Bitmain, das sind Geräte, die unter 10 Joule pro Terahash liefern. Da sind schon Kaufverträge abgeschlossen. Das heißt, die werden definitiv deployed. Wir werden also diesen Difficulty Increase noch weiter sehen. Ich denke aber, dass er sich etwas verlangsamen wird, weil eben schon Investitionskosten auch in den Ausbau verschiedener AI-Rechenzentren gehen wird. Mhm. Und das wiederum, denke ich, werden wir Ende des Jahres und 2027 verstärkt sehen, dass Anlagen da live gehen. Ich weiß nicht, ob so viele Rechenzentren von bestehenden Minern umgebaut werden in dem Zeitpunkt oder Zeitraum oder ob sie neue dafür bauen. Ich denke, das wird sich unterscheiden zwischen einzelnen Anbietern. Also hat A zum Beispiel, oder ABTC, die haben ja ABTC ist das von den Trumps. Und hat 8 und ABTC haben einen Joint Venture, das heißt American Bitcoin. Vielleicht mische ich jetzt auch zwei, drei Namen, das ist auch ein bisschen kompliziert mit denen da, mit ihren ganzen Verheiratungen. Aber die haben zum Beispiel eine Sparte, die ganz explizit für die Infrastruktur ist, eine, die ganz explizit für das Thema Bitcoin-Miner ist. Und ich denke, dass wir eben diesen Difficulty Growth, den wir noch sehen werden, nächstes Jahr ein bisschen Slowdown und gerade zum Halving hin, kann ich mir vorstellen, dass einige Bitcoin-Miner eine 100%ige Pivotierung vom Bitcoin-Mining hin zu HPC sehen werden, weil du hast dann auf einmal diese 50% Suppression, wo es sofort bedeutet, gar keine oder weniger Bitcoin-Umsätze oder weniger Umsätze durch Bitcoin-Mining. Und im Zweifel ist es dann für viele lukrativer, da AI und Sonstiges in ihren Rechenzentren zu hosten, weil sie zu hohe Stromkosten haben. Und das wiederum könnte einen für uns und für andere, die im Game bleiben, positiven Effekt auf die Difficulty und Hashrate haben. So, das mal zur Einschätzung von diesem Thema Bitcoin Mining, die Entwicklung, wo geht's hin? Und ich glaube, spannend wird es für alle die sich eben in der Industrie bleiben, das zu beobachten und gleichzeitig sich Gedanken zu machen, wie lassen sich die Umsatzströme für Bitcoin Miner, die halt hochvolatil sind, ja, also von, ich sag mal, letzten Jahr zu oder von vor 5 Monaten zu heute, hat sich der Umsatz halbiert, aber die Kosten sind für die meisten gleichbleibend. Und die Frage ist dann, wie kann man als Bitcoin-Miner mit so einem volatilen Umfeld umgehen? Und da gibt es mehrere Varianten. Ich kann zum Beispiel Modulation machen, also es gibt verschiedene Konstrukte in unterschiedlichen Ländern. Paraguay zum Beispiel, wo wir sind, kosten die Off-Peak und die Peak-Zeiten unterschiedlich viel Geld. Man kann also sich dazu entscheiden, dass man nur zu bestimmten Zeiten meint. Dann gibt es in Ländern, auch in Europa, die Möglichkeit zu sagen, und auch in den USA, ich bin jederzeit dazu bereit, wenn ein Schneesturm kommt oder das Netz überlastet ist oder sonstige Themen, wo mehr Energie gebraucht wird. Ich fahre jetzt meine Operations runter Und alleine für diese Bereitstellung, also Frequency Modulation, bekommen die Unternehmen dann pro Megawatt einen bestimmten Betrag ausgezahlt. Das kann auch zu einer stabilen Baseload beitragen.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bis zum 31. März 2026 bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio.
Werbung Ende.
Dann gibt es andere Modelle, in der wir uns sehr stark auseinander. So, jetzt klingelt mein Telefon. Mit denen setzen wir uns sehr stark auseinander. Und da geht es letztendlich um die Abwärmenutzung. Ja, du hast Dauer 65, 75 Grad Celsius, kann man auch noch leicht hochschrauben aus den Geräten, die da rauskommen, egal ob in Form von Luft bei luftgekühlten oder Flüssigkeit bei wassergekühlten oder flüssigkeitgekühlten Geräten und die umzuwandeln in Fernwärme, in industrielle Prozesse oder aber auch in das Trocknen von Lebensmitteln, wie in unserem Fall, die dann zusätzliche Umsatzströme generieren können. Und da gibt es Modelle, bei denen du 2, 3, 5% zusätzliche Umsatz machen kannst. Es gibt aber auch Modelle, bei denen du 25-50% zusätzliche Umsätze generieren kannst. Und das bedeutet, du halbierst oder kannst deinen Strompreis eben bis zu halbieren. Und ich glaube, das werden die Gewinner sein, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen und ganz konkrete Modelle haben.
Sag mal, Sascha, hier reingreift. Gerade im Mining-Bereich gibt es ja da auch relativ viele Ansätze bzw. Rechnungen und Lösungen für den privaten Gebrauch, gerade hinsichtlich der Abwärmenutzung oder zur Verwertung vom Überschussstrom, wenn ich jetzt PV-Anlagen etc. habe. Ab wann lohnt sich denn Mining für einen Privathaushalt?
Das ist eine sehr, schwierig zu beantwortende Frage. Wir haben uns dort auch einige der Modelle angeschaut, wie 21 Energy und Riot. Also gibt es ja diese Home Heater, die sind cool und die haben auch sehr gute Modelle und gute Rechencases. Ich glaube persönlich, jeder, der sich diesen Produkten widmet, ist erstmal wahrscheinlich in erster Linie ein Hardcore-Bitcoiner, um sich so ein Gerät da reinzustellen. Und zweitens stellt er sich mit Sicherheit auch darauf ein, dass er hier nicht ein profitables Geschäft beginnt, sondern dass es ein Zusatzgimmick ist, bei dem man im Zweifel ein bisschen mehr für den Strom ausgibt. Weil am Ende ist zumindest laut meinem Wissensstand die Ausgabe für diese Geräte meistens teurer als eine Wärmepumpe oder andere Heizungslösungen. Aber dass sie eben diese Kosten eingehen mit der Wette darauf, dass die Bitcoin, die da gemeint werden, über die nächsten 5, 10, 20, 30, wie viele Jahre auch immer gehalten werden und dann ein Kicker im Nachgang sich einstellt. Und das ist ja, was viele, wenn wir über Time Preference reden, als Bitcoiner für sich auch akzeptiert haben. Ich verzichte heute auf den Genuss von bestimmten Konsumgütern für den Ausblick auf mehr Wealth, Health, whatever in the future. Und ich glaube, darauf muss man sich einstellen, wenn man diese Home-Lösungen implementieren möchte.
Gibt es da einen Miner oder eine Marke, wo du sagst, jawohl, das wäre ein vernünftiger Start für eine Heimlösung? Weil der Markt ist ja, wenn du da das erste Mal versuchst, einen Fuß reinzukriegen, Bitcoin-Miner, es gibt so viele Anbieter und gerade für, ich sag mal, den normalen Endverbraucher, der daheim sitzt und sich vielleicht so mit dem Thema auseinandersetzt, der da Lust drauf hat, aber es ist natürlich schwer durchzusteigen. Gibt es da eine Empfehlung von der Marke her oder vom Modell her, von der Stromaufnahme, von dem, was gemeint wird?
Sascha fragt für einen Freund.
Ja, ask me for a friend.
Ja, also ich würde sagen, für wenn man als Privatanleger oder Privatminer sich mit dem Space auseinandersetzt, gibt's glaube ich einfach gibt's vier Lösungen. Lösung Nummer eins ist, ich kann die Nerdminer mir kaufen, hinstellen und Lotto spielen. Die verbrauchen wenig Strom, haben nahezu keine Chance auf das echte Erfolgsergebnis, aber man setzt sich damit auseinander, man lernt die Technik kennen, man lernt sich ein bisschen man fängt ein bisschen an, sich mit den Chips, den Ventilatoren, der Hitze und Co. und im Pool und Self-Mining und Co. auseinanderzusetzen. Aber es ist ein Lottospiel. Ja, ist einmal, glaube ich, 200 Euro oder was die kosten, investiert und dann, wenn du Glück hast, dann findest du einen Block und dann hast du jetzt 3,125 Bitcoin. Lecker.
Ich glaube, letztes Mal tatsächlich. Ne?
Also, ja, war ja.
Ich war nicht auf die Zahl.
Ja, ich war nicht dabei. Also wir haben die auch aus Jux und Dallerei bei uns im Büro.
Ja.
Steht sogar irgendwo. Ne? Aber, das ist der eine Schritt, ja. Experimentieren. Schritt zwei, ich meine es ein bisschen ernster und nehme so einen Miner von Riot oder von 21 Energy. Ja, wenn du fragst nach Modellen, ich kenne den Max von 21 Energy, die machen einen super Job, tolles Produkt. Und da sind letztendlich S19 und S21 drin verbaut, also auch mit S21 neuere Geräte. Und die sind letztendlich runtermoduliert. Das heißt, die sind einfach so getaktet, dass sie weniger Energie verbrauchen, dadurch aber natürlich auch weniger Hashrate liefern. Und die kann man aber auch in einen Pool anschließen. Das heißt, da macht es schon auch Sinn, dass man die Hashrate über einen Pool laufen lässt und da eben ein paar Euro reinbekommt. Und da muss jeder für sich mit seinen Stromkosten und den Heizaufwänden, die er hat und den Wohnungsgrößen, ich weiß, da gibt es Geräte für bestimmte Wohnungen, jada, 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 muss man selber einfach die Rechnung machen, wie viel man bereit ist, extra zu zahlen. Und genau. Die dritte Lösung ist, man geht in Bitcoin-Mining-Aktien, ja, Riot, Mara, Bitfarms, whatever, und spekuliert letztendlich auf den Preisanstieg, weil die ja keine Dividenden auszahlen, keine Gewinne ausschütten, sondern die meisten hodeln Bitcoin und man wettet darauf, dass deren Hodl sich gut entwickelt und man irgendwann dann die Aktie wieder verkauft. Ja, dann sind wir wieder bei TradFi und was auch immer. Und die dritte Möglichkeit meiner Meinung nach ist eben ein Direct Investment in Bitcoin Mining Anlagen, so wie wir es anbieten, bei denen Investoren eben direkt Aktien an solchen Gesellschaften kaufen, die auch im besten Fall wie bei uns handelbar sind, damit ich dieses Asset irgendwann auch mal wieder verkaufen kann und besitze eben nicht nur einen Miner, einen Chip oder irgendwie ein Derivat von einem Bitcoin Miner, sondern besitze einen Anteil einer echten Anlage im echten Leben mit Grundstück, Rechenzentrum und Energieverträgen und bekomme dann auf Basis dieses Assets einmal im Quartal, im Jahr oder welcher Taktung auch immer, die Dividenden ausgeschüttet. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich Land, Rechenzentrum und echtes Unternehmen besitze, habe ich hier auch diesen Upside einer Aktie, weil sich das Unternehmen im Idealfall ja besser entwickelt. Vor allem, wenn so Secondary Revenue Streams wie das Trocknen von der Bitcoin-Mango und Co. mit einer Rolle spielen. Und ich denke, die letzten beiden Cases, die ich gerade genannt habe, sind eher so Investment-Cases oder sind klare Investment-Cases. Und die ersten beiden sind eher so Experimentier-Cases. Und ich glaube, für jeden ist selbst herauszufinden, was für ihn sie am besten passt und funktioniert. Und am Ende wird es wahrscheinlich für die meisten eine Kombination sein. Ja, also ich glaube, Bitcoiner wie wir, die einfach Bock haben, auch am Netzwerk mit teilzunehmen, die bauen sich einen Node auf, die machen einen Nerdminer, die machen auch eine 21 Energy Heizung, weil es einfach auch Spaß macht, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig sind wir uns alle darüber im Klaren, dass der Euro, Dollar und Yen einfach nur unsere Kaufkraft auffressen und wir deswegen eben entweder unsere Assets oder unser Kapital, was wir durch unsere Zeit und Arbeit generieren, in Bitcoin als einen stabilen Wertspeicher stecken und gleichzeitig aber auch idealerweise in Unternehmen, die wiederum Wert schaffen. Ja, und welches bessere Unternehmen gibt es da als Bitcoin-Mining-Unternehmen, die sowohl einen Wert haben und einen Wert wachsen, als auch das härteste Asset der Welt in Form von Dividenden oder Paybacks ausschütten.
Ja,
Ich glaube, so als nächsten Gast, Sascha, können wir uns direkt mal mit aufschreiben. Holen wir einfach mal 21 Energy rein und beleuchten mal das ganze Thema, wie das tatsächlich sinnvoll gerade auch in Deutschland ist und was das bedeutet. Das sollten wir uns, glaube ich, nochmal anschauen, auch steuerlich dann, ne? Weil als Miner, ich meine ja dann, was bedeutet das dann? Also das sind dann auch, glaube ich, nochmal so spannende Auswüchse, die man damit auf dem Schirm haben sollte. Das finde ich tatsächlich echt ganz spannend. Aber ich glaube, zur Einordnung war das jetzt mal gut zu verstehen. Ja, es gibt diesen Vibe-Shift und es gibt aber auch weiterhin genau die, die nur Bitcoin-Mining machen, sich darauf fokussieren, im Ökosystem bleiben werden. Das ist genauso, Sascha, wir haben das gestern in einer anderen Podcast-Aufnahme besprochen. Die Leute, die alle Web3-Experten waren, sind jetzt alles AI-Experten. Ja, die spült es halt dann aus dem Markt und die werden wahrscheinlich auch nicht lange KI-Experten sein, wenn der nächste Trend kommt. Und beißt man sich halt in dem Thema jetzt fest, genauso wie wir, da jetzt schon einige Jahre dabei sind. Du, Sascha, ihr mit Green Mining DAO seid ja schon viel, viel länger oder ihr persönlich viel, viel länger im Space dabei. Also ich glaube, das ist dann eher eine Überzeugungstäter-Thematik, wo dann auch wirklich ein gutes Businessmodell dahinter steckt. Von daher würde ich sagen, um die Runde hier an der Stelle erstmal so ein bisschen abzuschließen, sind ja schon hier bei einer halben Stunde, fand ich es total spannend, total gut als Einschätzung. Und Sascha, unser Arbeitsauftrag ist, demnächst mal die Kollegen von 21 Energy zu einer kurzen Runde einzuladen und mal zu sprechen, wie das funktioniert. Genau. Da noch Fragen, Sascha? Willst du noch was wissen zu deiner?
Die heißen tatsächlich Nerdminer. Also ich habe mich mit Mining wieder auseinandergesetzt. Ich habe gerade mal geguckt. Ich dachte, das ist bloß ein Begriff, aber die heißen so.
Die ist das, glaube ich, oder? Wer macht das?
Ha? Bitte?
Sascha Grumbach, Julius Thiele.
Ich habe dich frei.
Wer macht das?
Ja, genau. Also Nachname weiß ich jetzt nicht, aber vorne mehr.
Ja, genau. Richtig, richtig. Den, da habe ich auch einen direkten Kontakt. Könnten wir auch mal einladen, falls das interessant ist. Ja, genau. Ja, cool. Sascha, erstmal vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir werden wieder auf dich zurückkommen, wenn es neue Themen rund ums ganze Topic Bitcoin-Mining gibt. Genau.
Also, sehr, sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr mich heute hier empfangen habt. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß in eurer Runde und für alle, die Interesse haben, mehr über Bitcoin, Bitcoin-Mining zu lernen, besucht gerne unsere Website greenminingdao.io oder schreibt uns direkt über LinkedIn an. Wir freuen uns über den Kontakt und wer Bock auf getrocknete Früchte aus Bitcoin-Mining-Anlagen hat, lasst mich gerne wissen. Ich schicke euch für den nächsten Podcast vielleicht mal was rüber, Erik und Sascha.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Danke.
Danke dir.
Ja, also
heute an den Shownotes. Genau, schönes Wochenende dir. Und Sascha,
danke.
In unsere interne Frage jetzt hier rein, machen wir jetzt noch ein Wochenupdate oder machen wir hier den Sack zu?
Block and roll.
Was haben wir denn, eine halbe Stunde? Ein schnelles?
Ja, machen wir ein schnelles Update, würde ich sagen, noch hinten dran. Also für die, die jetzt bis hierhin zugehört haben, für uns war es einfach wichtig, mal so ein bisschen einzuordnen, was entwickelt sich da draußen gerade auf dem Markt? Wie ist dieser Vibe-Shift, von dem man da draußen spricht, von Bitcoin-Mining hin zu KI, Rechenkapazität zur Verfügung stellen? Ja, es ist ein Topic. Und was bedeutet das eigentlich für den Space? Fand ich eine ganz gute, also Sascha Grumbach hat wirklich sehr, sehr gute Insights, was das angeht. Ist ja schon jahrelang dabei und finde ich immer ein sehr, sehr angenehmer, guter Gesprächspartner, was das Topic angeht. Genau, ich würde sagen, Gewinner, Verlierer der Woche. Dann schauen wir da einmal kurz drauf. Wir haben Trump-Coin, der jetzt gerade wieder nach oben gespült wird und pumpt. Warum ist das der Fall? Relativ einfach erklärt, Trump hat wieder sein nächstes Krypto-Dinner angekündigt. So, und da sind bestimmt der ein oder andere, der jetzt wieder nachkauft, fleißig. Und
alles verkauft, voll in Drop.
Und jetzt letzten Endes die Möglichkeit, wittert wieder zum Krypto-Dinner von der Trump-Familie eingeladen zu werden.
Wobei das hatten wir doch letzte Woche auch, oder? Da hatten wir doch, wo wir Justin Sun beleuchtet haben. Justin
Sun, genau.
Der war ja hier, hatte glaube ich so Privatdinner mit Trump sogar letztes Jahr, oder?
Ja, genau.
Als größter Trump-Holder.
Ja, genau. Aber wobei man sagen muss, das letzte Krypto-Dinner von Trump, das war irgendwie von vielen, die gesagt haben, so, ja, also hätten sich mehr erwartet, ja.
Ja, war das nicht sogar so, dass zur gleichen Zeit, als dieses Krypto-Dinner war, er dann den Trump-Token gedroppt hat? Vor seiner Wahl noch? Wie war denn das? Das war doch auch super. Da haben sich doch ganz viele, die da waren, beschwert darüber, dass das jetzt passiert, weil er im Prinzip die alle mehr oder weniger rausgenommen hat aus der Geschichte.
Ja, Ja. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, müssten wir nochmal nachschauen. Aber es ist tatsächlich
irgendwie,
da war auch so ein bisschen fishy gewesen, ja. Was da los war. Ja, ansonsten Pi hier ganz klar als Gewinner der letzten 7.
Du bist ein großer Fan davon von Pi, ne?
Sascha, halt dein, also halt bitte den Mund. Ja, also so einen Quatsch möchte ich hier nicht hören. Ich bin absolut gar kein Freund von dem Projekt aus meiner Sicht. Warum pumpen die gerade? Warum geht es da gerade nach oben? Die haben jetzt ein Kraken-Listing bekommen und deswegen ist die ganze Community da natürlich wieder im Hype-Modus. Aber de facto ist es, ja, es hat wenig Value, es hat wenig Substanz, das Projekt. Und ich frage mich, warum es das überhaupt noch gibt. Aber ich glaube, Ben von Bybit, also der CEO von Bybit, hat 2023 mal gesagt, das ist ein klassisches Ponzi-Scheme und eigentlich Scam-Projekt ist. Das ist nicht meine Aussage, es ist seine. Ja. Und dementsprechend ja, weiß man, was man vielleicht davon zu halten hat. Aber es gibt, glaube ich, anscheinend noch genügend Leute, die weiterhin die Fahne hochhalten. Ja, genau. Aber schauen wir mal auf die Verlierer der Woche. Wen haben wir da noch? Filecoin, Midnight. Ja, ich weiß nicht, Sascha, hast du da irgendwo Insights?
Warum Midnight ist wahrscheinlich nach wie vor, die hatten ja mit dem Glacier-Drop den größten Airdrop aller Zeiten im Kryptobereich. Ich meine, es wird natürlich nach wie vor negativ darauf einzahlen. Das Marktumfeld ist nach wie vor nicht unbedingt positiv, also wird er weiter abverkauft. Filecoin ist mit das größte dezentrale Cloud-Speichernetzwerk der Welt, also mit dem FEL-Token. Ja. Warum der Absturz gekommen ist, weiß ich auch nicht.
Ja. Okay. Ich glaube, Filecoin habe ich sogar kontaktet. Da müsste ich mal schauen, ob ich da vielleicht sogar, ich meine sogar, dass ich dort jemanden im Netzwerk habe, der da relativ hoch aufgehangen ist. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir da auch jemanden in den Podcast eingeladen. Aber du sagst gerade, das Marktumfeld ist nicht einfach. Sascha, Fear and Greed Index all the way up, ja, also von Jim auf 33. Das ist mal klassisches 6x, ja. Das würden wir uns bei anderen Werten, glaube ich, ganz gut wünschen.
Ich glaube, das ist ein Trap. Ganz ehrlich, so wie es im Moment im Nahen Osten, Mittleren Osten, Dubai, Iran hier gegen ausschaut, es wird nicht besser. Also, weiß ich nicht. Also die Straße von Hormuz ist nach wie vor zu. Für mich riecht es sehr nach kurzer Erholung, aber ich glaube, dass das wieder nach unten geht. Also ich glaube, persönliche Meinung, no financial advice, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Run in Krypto sehen.
Mhm.
Aber wahrscheinlich kommt es jetzt genau. Who knows?
Ja, das ist so ein Hin und Her, ja. Ich meine, wenn wir uns anschauen, von wo wir jetzt Ende letzter Woche gekommen sind, von knapp 65.000 auf 72, ja, das ist, also gerade Krypto hyped gerade, viele Aktien stehen negativ, Gold, Öl auch wieder nach unten gegangen. Also ich glaube, es ist einfach nur gerade ein Shift in Krypto, wo Volumen jetzt gerade einfach ein bisschen von einer Asset-Klasse in die nächste geschoben werden. Ja, schauen wir mal. Ne? Also ich bin gespannt, wo die Reise da hingeht. Eine Sache war noch, Verbraucherpreisindex in den USA ist jetzt die Tage rausgekommen. Der ist einfach unverändert geblieben. Ja, und das Arbeitsministerium hat dort quasi das einmal rausgegeben und ja, die Kryptomärkte haben jetzt da verhältnismäßig ruhig drauf reagiert. Da ist jetzt nicht ganz so viel da drauf passiert. Ich glaube, was jetzt nächste Woche spannend wird, ist das FED-Meeting am 18. März.
Ja.
Trump übt ja gerade unheimlich viel Druck aus, dass die Zinsen gesenkt werden.
Was sagt Holy Market?
Oh, müssten wir eigentlich mal gucken. Warte mal.
Schauen wir schon drauf.
Holy Market. Rate. So, what is that Fed?
Decision in March. Ja, 99% no change steht hier. Warte mal, ich bring's mal hier rüber auf den Screenshare. 18. März steht hier 99% no change.
Boah.
Boah, es ist mit dem Druck, den Trump da gerade aufbaut, ist das natürlich eine Sache, wo ich sage, puh, weiß ich nicht. Let's see, let's see, let's see. Also ich bin gespannt, was da kommt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ja, dass da vielleicht doch was passiert, aber es ist jetzt sehr, sehr Hot Take an der Stelle. Ja, genau. Ansonsten hatten wir noch
Ein Thema, BlackRock hat einen neuen Staking-ETF aufgelegt. Der hatte jetzt nicht übermäßig viel Handelsvolumen am ersten Handelstag, also mit 15 Millionen. Das ist natürlich für BlackRock irgendwie ein müder Dienstag. Das ist natürlich gar nichts, aber das ganze Thema Staking ist für institutionelle Anleger auch interessant. Es ist eine Yield-Quelle, ja. Und dementsprechend glaube ich schon, dass der ganz gut Fahrt aufnehmen wird, könnte ich mir vorstellen. Wie ist da dein Take drauf, Sascha?
Wie ist da mein Take drauf?
Ja, weil es ist halt Möglichkeit, mit sozusagen Krypto Geld zu verdienen, andere Ertragsquelle nochmal aufzumachen, die wahrscheinlich spannender ist, auch als viele normale Marktmöglichkeiten.
Ich meine, der Einstieg ist natürlich einfach, ne? Das ist natürlich das, was für viele vielleicht, also Staking an sich ist ja immer trotzdem, da musst du schon im Thema drin sein, wenn du das vernünftig und sicher im Heimbetrieb machen möchtest. Und gerade für Neulinge ist das ein Thema, was ich nicht empfehlen würde, und da ist das natürlich eine super Alternative.
Ja. Das Ding ist, wir haben noch eine Bitcoin-Mining-Thematik. Also diese Woche wurde der 20-millionste Bitcoin gemeint. Und das heißt, es bleiben nur noch 1 Million Bitcoin, die gemeint werden können. Und das wird jetzt etwas länger noch dauern, bis das überhaupt ausgemeint ist. Und die Frage, ob es überhaupt bis zum Ende wirklich durchgemeint wird, das ist auch immer so eine große Frage, die ich in den Raum stelle. Meinst du, kommt wirklich überhaupt dazu, dass bis zum Ende 21 Millionen Bitcoin ausgemeint werden? Ich glaube es noch nicht mal, außer die Preise steigen so stark nach oben, ja, weiß ich nicht, auf 500.000 oder so. Und dann macht es vielleicht noch Sinn, das weiter zu meinen. Aber irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt, wo es vielleicht auch gar keinen wirtschaftlichen Sinn mehr ergibt, oder? Das hätten wir Sascha eben noch mal fragen können. Mensch. Okay. Dann noch eine Nachricht für all diejenigen, die auf die Token 2049 gegangen wären oder dorthin gehen wollen. Denn das ist eine der größeren, ja, du vor allem. Ich hatte es ja auch geplant. Ich habe es dann aber auch jetzt abgesagt, beziehungsweise ich habe es noch nicht durchgebucht gehabt zum Glück. Und wird um ein Jahr verschoben. Für die Token nicht kennen, das ist eine der größeren Krypto-Events. Und ja, wurde jetzt abgesagt aufgrund der Entwicklungen und Vorkommnisse in Dubai und dem ganzen Nahen Osten. Man dachte, glaube ich, auch, dass das Ganze, als Eventveranstalter, ich meine, du, Sascha, bist da prädestiniert zu, eine Aussage zu treffen, wie man mit sowas umgeht. Aber ich hätte auch erstmal noch gewartet. Aber ich glaube, für die hat sich jetzt auch abgezeichnet, dass es dort gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Das aufrechtzuerhalten, ja, so, weil auch viele Partner, also ich als Arbeitgeber würde jetzt nicht meine Leute dorthin schicken, um dort ein Side-Event zu machen und dort einen Stand zu machen. Ich kann es ja gar nicht sicherstellen, dass da nicht irgendwas vor Ort passiert, ja, so.
Darfst du ja auch teilweise gar nicht.
Nee, genau.
Richtig. Du hast ja versicherungstechnische Probleme, also ist schon...
Dieses Risiko kannst du gar nicht auf dich nehmen, ja.
Nee,
und deswegen haben da echt schon viele einfach abgesagt, dass sie dort nicht hinkommen. Viele Side-Events, sagtest du auch, Sascha, wurden abgesagt.
Ja.
Und da hat sich quasi schon so ein Trend der letzten 2 Wochen irgendwo so abgebildet. Und jetzt sind sie damit rausgekommen, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das jetzt nicht mehr, also wir schieben es ein Jahr.
Und was da vielleicht noch ganz spannend ist, weil ich es gerade in meiner Inbox gesehen habe, die Tickets werden nicht erstattet, sondern einfach nur aufs nächste Jahr geschoben. Also ich habe jetzt ein Ticket für 27 bekommen.
Ja, genau. Aber das Ding ist da auch, würde man es alles refunden, das wäre wahrscheinlich wirtschaftlicher Genickbruch für die. Ist natürlich dann auch nicht einfach, das wirtschaftlich alles abzufangen, aber das ist ja immer die einfachste Variante, und ich glaube, das haben auch alle Eventveranstalter so die letzten Jahre gemacht, oder? Ist das nicht eh so ein Standard, wenn sowas vorkommt?
Ich weiß, keine Ahnung.
Ich glaube, auch bei der OMR in Hamburg war es auch so, dass du dann keinen Refund bekommen hast, würde ich jetzt mal meinen. Und es ging dann einfach ein Stück weiter, und du hast es dann ein Jahr später einlösen können wieder. Ja, genau. Okay, was haben wir sonst noch? Sascha, willst du uns nochmal hier dein Netzfund der Woche kurz erklären? Du hast kurz vor der Aufnahme mir rübergeschickt, und ich habe mir so gedacht, zum Teufel, was ist denn da passiert?
Ja, also,
erklär mal kurz, was sehen wir hier, Sascha?
Das ist eine sehr gute Frage, was wir hier sehen. Und wir hatten ja vorher, haben wir es mit AI nochmal gegengecheckt, was passiert. Ja. Leider habe ich die Konversation mittlerweile gelöscht, weil ich gedacht habe,
ach so,
wir bringen es nicht.
Super, Sascha. Gut, gute Vorbereitung.
Ja.
Ja. Nee, okay.
Ja, aber long story short, von dem, was ich hier rekapitulieren kann. Riesengroße Scheiße natürlich für denjenigen, der die Transaktion durchgeführt hat, weil er effektiv 49,8 Millionen verloren hat. Aave erstattet 600.000 der Transaktionskosten wieder. Was ist passiert? Er hat die Transaktion durchgeroutet durch einen Wrapped ETH Pool, der nur 73k groß war. Sondern da der Pool bloß 73k groß war,
also 73.000.
Hier sind 99,9% irgendwie im Swap verloren. Es gab aber auch Profiteure an der Transaktion. Ein Methbot ist mit rein. Der hat, glaube ich, 10 Millionen oder so gemacht. Und ja, noch, ich glaube, irgendein, alles kriege ich jetzt aber nicht mehr hin, irgendein anderer noch, aber ja, es ist, Krypto verzeiht nicht. Man kann es nicht oft genug sagen. Krypto verzeiht nicht. Wenn du das Geld an eine falsche Adresse schickst, ist es weg. Du kannst nirgendwo anrufen. Du kriegst es nicht wieder.
Genau.
Und wenn du Geld durchroutest, schau dir an, wo wird es durchgeroutet, was ist expected, was hinten rausgeht.
Ja.
Es erstattet dir niemand.
Ja. Und das ist auch immer so spannend zu sehen, ja, dass man denkt, das sind so Leute, guck mal, 50 Millionen, also entweder ist es jemand, der einfach filthy rich ist, ja, und einfach zu viel Geld hat.
Weiß ich nicht.
Oder ist jemand, der da einfach zu, könnte man ja auch nochmal nachvollziehen, ja, anhand der Adresse, woher die Kohle eigentlich kommt und was da so vorhanden ist. Das gucke ich mir im Nachgang nochmal an, das interessiert mich mal. Aber selbst da würde es ja sagen, Mensch, das sind erfahrene Leute, die haben so viel Kohle da, ja, die passen auf, die machen, tun und so. Aber es gibt echt ganz viele Fälle auch, wo Abermillionen, ja, tatsächlich geklaut werden, gescammt werden. Wir hatten da letztens auch einen Podcast letztes Jahr mit dem Albert Quenberger von AQ Forensics. Der hatte auch einen Fall, da wurde jemand einfach über 100 Millionen gestohlen, ja, oder sogar noch mehr. Und da würde man meinen, das sollten absolute Profis sein und sollten tausendfach doppelt abgesichert sein, aber am Ende sind es alles Menschen und die machen Fehler und wenn du gerade in einer Stresssituation bist und vielleicht schnell was machen wolltest, obwohl ich sagen würde, ey, wenn ich 50 Millionen von A nach B schiebe, dann nehme ich mir aber Zeit und lass da sieben Augen drüber gucken. Ein Einäugiger dabei.
Ja.
Genau, so, also das würde ich auf jeden Fall nicht mal so eben durchrouten. Also keine Ahnung, wie das passieren kann. Ich schicke das nachher nochmal an einen Kumpel, lass den das nochmal bewerten, der kennt es ja noch ein bisschen besser aus und bin gespannt auf seine Expertise, was das angeht. Ja. Und damit würde ich sagen, 15 Minuten schnell abgerappt. Sascha, hast du noch irgendwas zu verkünden? Gibt es noch irgendwelche Updates?
Ja. Nee, bitte mal ab. Nach wie vor, wir haben Early Bird verkauft für die Conference, was jetzt vielleicht auch wieder für viele interessant ist. Nächstes Jahr. Die ersten Speakers sind draußen, Announcements sind draußen. Nächste Woche geht auf jeden Fall ein Newsletter dazu raus. Early Bird 25 gibt 25% auf die Tickets. Und es gibt sehr, sehr viele Neuerungen. Also sicherlich noch viele große Speaker-Announcements über die nächsten Wochen.
Ja, ein paar Speaker-Announcements hattet ihr jetzt auch noch, ne? Ich glaube, Bitmax CEO ist mit am Start. Ja, und wen wartest du noch die Woche?
Aber wer hatte ich denn die Woche alles drin? Bitmix hatte ich drin, ich hatte Litecoin hatte ich drin und ich hatte Gemini drin. Head of Europe.
Ah, okay. Perfekt. Ja, super. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, schaut gerne in die Shownotes, wenn es da was Spannendes für euch gibt. Zieht's euch raus. Green Mining DAO vernetzen wir auch nochmal. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und ansonsten abonniert den Podcast, lasst ein bisschen Liebe da, gebt uns eine Bewertung, teilt es mit Freunden, für die das spannend sein könnte. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende und ciao, ciao. Bis nächste Woche.
Ciao.